Möchtest du dich vielleicht und das Kollektiv kurz vorstellen und wie kam es dazu, dass du dich mit dem Thema Pissen auseinandersetzt?
Sehr gerne. Und zwar, genau, ich bin Martin und ich lebe aktuell in Bonn und bin Geografin und Erziehungswissenschaftlerin und habe während meiner Studienzeit angefangen, mich mit Räumen und gesellschaftlichen Machtverhältnissen zu beschäftigen. Und ja, dann irgendwie war das Klo so ein gutes Beispiel, fand ich, irgendwie in Räumen gesellschaftliche Machtstrukturen abzulesen. Und genau, ich habe dann zu öffentlichen Toiletten geforscht und ich habe gemerkt, dass in der deutschsprachigen Geografie oder Raumwissenschaften es sehr wenig dazu gibt. Und ich habe dann aber andere Leute getroffen, andere Geografinnen, die sich auch an unterschiedlichen Orten in Deutschland und Belgien mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und dann haben wir uns gedacht, ja, es wäre ja interessant, wenn wir so weiter zusammenarbeiten können und irgendwie das Thema stärker in den Vordergrund rücken, und zwar sowohl in der Wissenschaft als auch auf stadtpolitischer Ebene oder auch in der Gesellschaft. Und das so, dass ja unsere Gemeinsamkeit in unserem Kollektiv, das Klolektiv, ist, dass wir Toiletten als essentiellen, super relevanten Ort in Städten finden, um einfach Menschen zum einen halt überhaupt einen Zugang zu ermöglichen oder Partizipation am Leben im öffentlichen Raum ermöglichen, oder auch, dass die Toilette oder die Abwesenheit von Toiletten dazu beiträgt, dass Menschen halt sich nicht im Raum bewegen können oder länger aufhalten können oder sich nicht so wohl fühlen, einfach weil es die Möglichkeit nicht gibt, eine Toilette zu benutzen. Und es muss nicht unbedingt jetzt so auf das, der Slogan Pissen ist politisch, ist jetzt quasi, da können noch ganz viele andere Bedürfnisse mit hineinfließen. So, das beinhaltet irgendwie oder auch Zugang zu Wasser, Trinkwasser, sich die Hände zu waschen, Menschen zu wickeln und viele Bedürfnisse mehr, die irgendwie an dem Ort öffentliche Toilette erfüllt werden können. Und genau, deswegen haben wir uns so zu Studienzeiten zusammengefunden, und das so vor 3-4 Jahren, und wir sind alle noch, uns ist das Thema nach wie vor so wichtig, dass wir dazu halt zum einen Workshops geben, so wie das jetzt hier in Freiburg der Fall war, und aber auch wissenschaftliche Publikationen dazu gemacht haben oder auf Konferenzen das Thema platzieren und darüber sprechen.
In dem angesprochenen Workshop ging es auch total viel um eigene Erfahrungen, und ich war auch Teilnehmer des Workshops, und ich glaube, dass ich aus meiner Position als Cis-Mann da auch viele Erfahrungen nicht gemacht habe oder noch nie so über dieses Thema nachgedacht habe, wie es andere Menschen, vor allem Flinter-Personen, machen und welche Erfahrungen sie machen. Da kamen sehr persönliche Themen auf, wie zum Beispiel Periode und dass in Zeiten der Periode, dass einfach gewisse Infrastruktur innerhalb der Toiletten auch fehlt oder dass Toiletten abgeschlossen sind und gewisse strukturelle Barrieren da sind. Du meintest auch, das Thema ist irgendwie interessant, aber es wird noch nicht, also es steckt anscheinend kein Geld dahinter. Warum ist denn, warum läuft denn da so viel schief konkret bei der kommunalen Daseinsvorsorge? Warum läuft da so viel schief, wenn es um das Thema öffentliche Toiletten geht?
Ja, also schon, dass du es ansprichst, die kommunale Daseinsfürsorge, dass zum Beispiel öffentliche Toiletten kein Teil davon sind, kein Pflichtteil. Also es steht jeder Kommune frei, das Angebot und die Qualität des Angebotes so zu gestalten, wie sie sich das irgendwie gerade vorstellen oder leisten können und wollen. Und somit, also es gibt jetzt so deutschlandweit keine Richtlinien oder gesetzliche Vorlagen, die sagen, okay, es braucht jetzt irgendwie so und so öffentliche Toiletten. Also es gibt verschiedene DIN-Normen, die Richtlinien geben, aber ja, so ganz spezifisch jetzt halt eben nicht. Also dass man sagt so, ah ja, da, ich weiß überhaupt, wo ich mal anfangen kann. Und dann sehe ich auch eine weitere Schwierigkeit oder Herausforderung, dass öffentliche Toiletten sind erstmal mit sehr vielen negativen Assoziationen verbunden. Also es ist zum einen ist es immer ein teures Unterfangen und es ist halt, ne, in einer kapitalistischen Gesellschaft ist es so, erstmal, boah, die Toiletten, dafür wird erstmal richtig viel Geld ausgegeben und es ist kein gewinnbringendes Geschäft für Kommunen. Und genau, und es ist einfach mit sehr vielen Herausforderungen verbunden. So, was braucht man für öffentliche Sanitärinfrastruktur, die genutzt wird, die angenommen wird, die intakt bleibt und so. Also es ist, sind so sehr viele Fragen und ich denke, es ist dann eher ein mit vielen Herausforderungen verbunden, so dass es eher lieber vermieden wird. Und es wird so, die Relevanz der Toiletten und die Bedeutung für Menschen wird von vielen erstmal nicht erkannt. Also du sprichst es an, das sind so, also schon andere WissenschaftlerInnen, die da viel dazu gearbeitet haben. Im englischsprachigen Raum war das Clara Greed und in Deutschland hat auch sehr viel Bettina Möhring, Industriedesignerin, dazu gearbeitet. Das, ja, das ist auch oftmals so ein männerdominiertes Themenfeld, die Toiletten, also sowohl die im Bereich Design und Bewirtschaftung und so, dass vielleicht ja einige so Alltagsschwierigkeiten nicht erlebt haben, also da keine Erfahrungen haben und kein Bewusstsein haben, was vielleicht an Herausforderungen für andere Personengruppen so damit einhergehen und das dann auch nicht beim Bau und beim Planung und beim Bau von Toiletten berücksichtigt wird. Und dass irgendwie so die Bedeutung von Toiletten und Zugang zu öffentlichem Raum und Wohlbefinden, aber auch mit Blick auf so Gesundheit und so, dass das ein, ja, dass das so dieser Mehrwert von Toiletten wird nicht so anerkannt.
Da sprichst du den Punkt an, also diese gesellschaftliche Machtstrukturen, die da eine Rolle spielen, auch Repräsentativität von Flinterpersonen beispielsweise oder Erfahrungen von Menschen mit Behinderung in Entscheidungspositionen. Wie behandelst du das Thema in deiner Forschung?
Also was mir zum Beispiel positiv in Freiburg aufgefallen ist, als ich geguckt habe, was gibt es hier an Toiletten oder Sanitärinfrastruktur im öffentlichen Raum, und dass hier wurden mir direkt angezeigt, dass es so mehrere Toiletten für sogenannte Toiletten für alle gibt. Also das sind dann barrierefreie Toiletten und nicht im Sinne von, die sind rollstuhlgerecht, sondern die haben eben den Zusatz, dass sie auch eine Pflegeliege haben, wo erwachsene Menschen gepflegt, zum Beispiel gewickelt werden können. Und das ist so, das ist nicht bundesweit oder in allen Städten ist das so. Manche Städte haben gar keine Einrichtung und sind somit eine große Einschränkung für Menschen, die darauf angewiesen sind, auch halt tagsüber oder zwischendurch mal gewickelt zu werden. Und das ist so ein Punkt, der oft nicht mitgedacht wird. Und ansonsten bei so der Forschungsarbeit ist, geht schon daraus hervor in Gesprächen, dass so für Einzelpersonen, also wenn wie im Workshop gestern so Einzelgeschichten oder Erzählungen lassen deuten darauf hin oder sie machen klar, wie wichtig eigentlich so Toiletten den Alltag von Menschen oder wie Toiletten den Alltag von Menschen prägen und wie wichtig dieses Objekt oder Objekte halt für viele sind. Und dann gibt es aber eine Diskrepanz von eben, wie hoch ist es jetzt auf der Agenda in der Politik. Und das auch schon jetzt so, das war dann für die Masterarbeit die Forschung, dass es bei dem Thema, was auch oft sichtbar wird, dass zum Beispiel so, es braucht jetzt ganz viele Urinale und gratis Urinale an verschiedenen Orten, weil da haben wir so ein hohes sogenannte Wildpinkelprobleme, also das öffentliche Urinieren, vor allem durch die Männer, das ist jetzt ein Problem und deswegen müssen wir da Abhilfe schaffen. Und es ist so, ne, und es wird da nicht so reflektiert, was genau dahinter steckt oder warum wir jetzt eher nur so männlich gelesene Personen im öffentlichen Raum pinkeln sehen und dass vielleicht auch andere Menschen pinkeln, auch Menschen mit Behinderung, irgendwie versuchen, im Gebüsch zu pinkeln, weil es einfach so ein hoher Bedarf gibt, aber eher versteckter, weil wir verschiedene, es ist nur der wildpinkelnde Mann im öffentlichen Raum, der nicht akzeptiert wird, aber immerhin eher mit so, boah, voll ekelhaft kommentiert wird und weiter. Und dass andere Personen da vulnerabler sind, gefährdeter sind, angegriffen zu werden. Und dass wir, oder auch sozialisiert sind, so, oh, ich darf nicht pinkelnd im öffentlichen Raum sichtbar sein und deswegen verstecke ich mich. Und das führt aber dazu, dass halt eher dann dieses Bewusstsein, alle brauchen irgendwie gratis Uriniermöglichkeiten, das wird dann nicht gesehen.
Das ist auf jeden Fall ein sehr vielschichtiges Thema. Ich fand dann auch interessant im Workshop den Punkt, dass wild pinkeln oder das wilde Urinieren eigentlich auch eine Ordnungswidrigkeit ist und aber gleichzeitig auch die Nichtverfügbarkeit von öffentlichen Toiletten dazu verleitet, weil Menschen müssen eben aufs Klo, dass sie wild pinkeln und das ist so eine Spirale oder vielleicht auch durch die Monetarisierung des Ganzen Menschen, die kein Geld haben, darauf angewiesen sind, wild zu pinkeln und dann in die Illegalität, also in die Kriminalität getrieben werden. Es ist auf jeden Fall ein sehr vielschichtiges Thema. Wie kann denn jetzt eine widerständige und auch dezidiert feministische Praxis des Pinkelns und der öffentlichen Toiletten aussehen, deiner Meinung nach?
Ich finde vielleicht noch eine Sache zu dem, sagen, was du gerade meintest, so welche Menschen auch ausgeschlossen werden aus dem öffentlichen Raum oder dass dieser Kostenfaktor, also das so für öffentliche Toiletten zu bezahlen, diese oft 50 Cent, obwohl es gerade auch so höher wird, ist quasi eher so ein Ausschussmechanismus, weil man verschiedene Menschen aus dem Raum raushaben möchte. Und also wie gesagt, man verdient mit Toiletten eher kein Geld. Auch diese 50 Cent machen die Kosten, die es braucht für den Bau und die Reinigung, Bewirtschaftung, Wartung, gleichen es nicht aus. Und dass so Menschen, die sich das nicht leisten können, die 50 Cent, und davon gibt es relativ viele, und gerade halt wohnungslose Menschen, die dann wegen einer Ordnungswidrigkeit, also ein Bußgeld verordnet bekommen. Und da hat nämlich mal eine Sozialarbeiterin mir erzählt, dass man sich nicht vorstellen kann, wie viel Streetworkers, SozialarbeiterInnen, die mit wohnungslosen Menschen zusammenarbeiten, nur damit beschäftigt sind, Ratenzahlungen anzufragen, weil die Menschen sich dann das Bußgeld natürlich halt auch nicht leisten können. Und das ist halt relativ absurd. Und zu der, wir haben das als Kollektiv mal die Klotopie genannt. Wie könnte das aussehen? Also zum einen gibt es jetzt nicht, wo ich sagen würde, das Klo müsste es geben, damit irgendwie so alle Bedürfnisse abgedeckt sind. Und ich glaube, dass es so dieses eine ideale Klo nicht gibt. Es könnte maximal so ein Toilettenkonzept geben, was so viele Bedürfnisse und Bedarfe von wie möglich berücksichtigen kann. Und ich denke, ein Schritt dafür wäre halt einmal wirklich auf dem Schirm zu haben, was sind denn diese vielfältigen Bedürfnisse und Bedarfe und wen muss ich da fragen und einschließen und irgendwie nicht ein Design, ein Klo-Design oder ein Konzept so als gegeben hinnehmen. Und ich denke, es braucht so Mut, etwas auszuprobieren, um irgendwie so innovative, inklusive Toilettenkonzepte überhaupt, ja, der Gedanke daran anzugehen. Und ich denke, dass auch so Toiletten mehr inkludiert werden sollen in den Stadtraum, also nicht immer so am Rande von einem Platz oder versteckt und so als Ekelorte, die man eigentlich am liebsten gar nicht haben möchte und auch nicht besuchen möchte, sondern ja, das ist da. Ne, warum kann nicht der Bücherschrank und die Trinkstation und das Klo und vielleicht noch andere, also im Sinne von so Multifunktionalität und wirklich in einen Ort feierlich mit und auch so einfach mit integriert werden. Und dann ist so nochmal so ein anderer Schritt und also da ist tatsächlich auch in Deutschland ein Forschungsteam, ein Forschungsprojekt, was sehr spannend ist, wenn es um so die Sanitär- und Nährstoffwende geht. Das sind die von Zirkulierbar, die dazu arbeiten, was können wir also so ein Umdenken nochmal machen, okay, es war eine Zeit lang sinnvoll, dass wir so die ganze Abwasser- und Kanalisationssystem hatten, wie wir es hatten, aber gerade so, wie wir gesellschaftlich aufgestellt sind, dass wir dann Umdenken brauchen und es nicht sein kann, dass wir nach jedem Klogang literweise Trinkwasser runterspülen oder dass wir auch halt Urin und Fäkalien nicht mehr als so eBay schnell weg und als Abfallprodukt sehen, sondern als wichtiges Element, woraus wir halt was machen können. Und ich denke, das ist, wenn es halt um so eine feministische, inklusive und nachhaltige Stadt geht, dass das auf jeden Fall ein Aspekt sein sollte, der mitgedacht wird und halt weg von ja, so wasserverbrauchenden Toiletten hin zu nochmal auch so die Sanitärwende und Kreislaufwirtschaft aktiv auch in dem ganzen Prozess mitzudenken. Und ja, das ist so ein spannendes Thema und irgendwie ja einfach unsere Gesellschaft oder Räume zugänglicher machen kann und auch noch Ressourcen schonender sein kann. Da gibt es auf jeden Fall noch viel zu tun.
Wie kann euch erreicht werden, falls Menschen Interesse haben, so einen Workshop auch in ihrer eigenen Stadt zu organisieren? Möchtest du da noch was zu sagen und vielleicht einfach ein paar abschließende Worte finden, wenn du möchtest?
Genau, also wir sind erreichbar über klolektiv@posteo.de und wir haben auch einen Twitter- und Instagram-Account, an denen wir nicht so ganz aktiv sind, aber auffindbar. Und auch die Workshops, ja, gibt es unterschiedliche Formate und können unterschiedliche Schwerpunkte gelegt werden. Ja, und wir freuen uns auf jeden Fall immer wieder über interessierte Menschen. Und es ist auch so eine Erkenntnis, dass, wie cool es eigentlich ist, mal so einen Raum zu öffnen und alle dürfen Klogeschichten erzählen, weil die oftmals nicht so Platz haben. Und es ist auf jeden Fall spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist so die Erfahrung eigentlich von uns allen im Klolektiv, dass so alle können eben ihre Klogeschichten erzählen und merken dann auch im Prozess so, ah ja, was das eigentlich für bedeutsame und interessante, aber halt auch machtdurchdrungene Orte sind, wo es sich lohnt, hinzugucken und auch, ja, die Klo-Revolution zu starten.